des Heiligen Geistes und was Gott alles vermag, wie Gott einem hilft und wie Gott einem zur Seite steht und so weiter. Das sind so meine Gedanken, die ich heute Abend bewegen werde. Wir wollen über die Wirkungen des Heiligen Geistes sprechen. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen, am Sonntag. Wir werden über den Heiligen Geist wieder weitermachen. Wir sind nicht fertig und ich glaube, wir werden nie fertig mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk des Himmels und er wird bei euch bleiben, ewiglich, hat der Herr gesagt. Aber das Thema wird sein, was mich morgen bewegt, was verändert der Heilige Geist bei mir, wenn er kommt? Was passiert mit mir? Wie geht es mit mir weiter? So, Mittwoch werde ich das Thema behandeln, wie findet man Gott? Und dann am Freitag wieder, kommende Woche, erlebe die Freude im Heiligen Geist. Also, ich habe ja euch gesagt, wir werden mit dem Heiligen Geist nicht fertig, bis Jesus wiederkommt. Und wir brauchen den Heiligen Geist und Gott möge uns viel, viel von dieser Kraft Gottes aus der Höhe schenken. Die Kraft des Heiligen Geistes ist mein Thema über die geistliche Kraft, die durch das Wort Gottes zu uns kommt, denn das Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist inspiriert. Männer haben getrieben vom Heiligen Geist die Bibelworte aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt die Bibelworte lesen, nehmen wir den Heiligen Geist auf. Es ist so unkompliziert, so einfach. Wir müssen nur die Bibel aufschlagen, die Bibel lesen und schon atmen wir den Heiligen Geist ein. So, der geistliche Mensch, der bleibt geistlich, weil er sich mit Gott abgibt. Und er interessiert sich nicht über das Äußere, sondern das Wort Gottes ist Kraft und Leben. Kraft und Leben, Geist und Leben. So, wir wollen uns ein paar Gedanken machen. In Jeremia Kapitel 17, Vers 5 ist dieser Ausgangsgedanke, der mich bewegt. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet ist der, der sich auf den Herrn verlässt. Und wir wollen lernen, wie verlässt man sich auf den Heiligen Geist? Wie verlässt man sich auf die Kraft des Himmels? Wie verlässt man sich auf die Salbung? Wie verlässt man sich auf das Wort Gottes? Viele Menschen haben sich auf Menschen verlassen. Ich denke ganz besonders die Politiker. Jetzt haben wir einen neuen Politiker, jetzt haben wir einen neuen Präsidenten, jetzt haben wir einen neuen Bundeskanzler oder Kanzlerin und so weiter. Aber wir müssen uns auf Gott verlassen, nicht auf Menschen. Die Menschen vergehen. Menschen sind so vergänglich. Großmächte sind so vergänglich. Wenn ich dann denke, Israel hat sich so oft auf Ägypten, dann auf Syrien sich verlassen, auf diese Macht und jene Macht. Später haben sie sich auf die Römer verlassen. Und wer sich auf Menschen verlässt, ist verlassen. Alle Großmächte sind Egoisten. Sie denken nur an sich. Zuerst Amerika oder dann zuerst Deutschland oder was weiß ich, zuerst Europa. Aber keiner denkt an den anderen. Immer nur zuerst wir. So ist es gefährlich, sich auf Menschen zu verlassen. Und ganz besonders auf Menschen, die von Gott abweichen, die sich was einbilden und sich groß von sich halten. Wir sind diejenigen, die die Welt verändern und so weiter. Und da wird den Menschen so viel vorgegaukelt, so viel Versprechungen gemacht, so viele falsche Tröstungen und so weiter. Da wird vieles verharmlost. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet ist der, der sich auf Gott verlässt. Gesegnet ist der sich auf Gott verlässt. Die also nicht was Billiges annehmen, sondern das kostbare Wort des Herrn. Halleluja. Es gibt ein billiges Evangelium. Da darfst du bestimmte Dinge nicht sagen. Wenn du sagst, pass auf Leute, das ist gefährlich, dann bist du gleich ein Sektierer, dann bist du nicht mehr liebevoll, dann bist du ein Rassist oder Nazi oder was sonst auch immer ist, wenn du Menschen warnst. Aber Warnungen sind heute sehr nötig, denn sonst rasen die Leute in ihr Verderben. So viele Prediger predigen nur ein positives Evangelium. Es sind Prediger, die keinen Auftrag von Gott haben. Wenn du von Gott einen Auftrag hast, du musst sowohl als auch. Du musst warnen auf der einen Seite und du musst die Leute ermutigen und wieder erheben. Es ist gefährlich, wenn die Menschen nur auf Menschen hören, nur Menschenwort und nicht Gottes Wort. Der Pastor hat gesagt oder die Gemeinde lehrt es so und so. Heutzutage wollen die Leute gerne so Prediger haben, die ihnen so schön, sanft und lieb predigen, wonach ihnen die Ohren jücken, die so salbungsvoll reden. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist nicht wahr. Wir sind gar nicht so brav, wenn es darauf ankommt. Wir sind gar nicht so brav. Weißt du, du darfst heutzutage den Leuten nicht die Wahrheit sagen. Aber die Wahrheit ist nötig. Da wird so viel gelogen, so viel vorgemacht, so viel vorgespielt und so weiter. Niemand will man verprellen, man möchte ja alle Leute nett sein, niemand erschrecken, niemand schockieren. Aber Leute gehen verloren. Du musst manchmal schockieren, so einen Schuss vor dem Buck und sagen, Schluss, so weit und nicht weiter. Weißt du, du hörst erst hinterher, hätte man mir gesagt, hätte man mich gewarnt, hätte man mir zugerufen, wäre das und jenes nicht passiert. So viele Leute verpassen den Zug, geistlich. Verpassen ihre Bestimmung, ihre Berufung, ihre Segnung, weil man es ihnen nicht rechtzeitig gesagt hat. Und dann ist der Zug abgefahren. Und dann läuft es nicht mehr, dann entwickelst du dich falsch und verkehrt. So, vertraue nicht auf Menschen, sondern vertraue Gott. Vertraue vor allem ganz besonders dem Heiligen Geist. Was sagt der Geist? Deshalb, siebenmal heißt es in den Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, den Gläubigen zu sagen hat. So, du kannst nicht jedem vertrauen, sondern du musst dem Heiligen Geist vertrauen. Was sagt der Heilige Geist den Gläubigen? Heutzutage auch noch in den Gemeinden, durch die Pastoren, durch die Predigten, auch hier durch uns. So, es gibt so viele Stimmen. Und wohl dir, wenn du die Stimme Gottes und die Stimme der anderen, der Mietlinge und dergleichen unterscheiden kannst. Es gibt so viele, die möchten deinen Glauben bestimmen, die möchten dich manipulieren, die möchten ja dich auf die richtige Spur bringen. Aber nur der Heilige Geist bringt uns auf die richtige Spur, ihr Lieben. Nur der Heilige Geist, nur der Heilige Geist. So, in meiner Bibel heißt es, meine Schafe hören meine Stimme, die Stimme Jesu. Meine Schafe, spricht der Herr. Also sie hören nicht auf die anderen, sie hören nicht auf Menschen, sie verlassen sich nicht auf Menschen, sondern auf die Stimme des guten Hirten. Was sagt der gute Hirte? So, und die Stimme Jesu, und jetzt möchte ich über die Stimme Jesu ein paar Gedanken sagen, und es geht um die Kraft des Heiligen Geistes, denn der Heilige Geist wird mich verklären, hat der Herr gesagt. Die Stimme Jesu ist total anders als all die anderen Stimmen, die wir kennen. Die Stimme Jesu ist die Stimme des Herzens, die Stimme Jesu ist die Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, der Heilige Geist wird euch an allem erinnern. Das ist die Stimme des guten Hirten. Die Stimme von Jesus ist die Stimme der Aposteln, die Stimme seiner Zeugen, die Stimme der Boten des Herrn. Und du musst dich fragen, wer ist ein Bote des Herrn? In Lukas Kapitel 9, Vers 48 lesen wir, und da sprach Jesus zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt in meinem Namen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, den wird auch den aufnehmen, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Mir geht es darum, höre die Stimme Gottes. Wer so ein Kind aufnimmt, ein Kind könnte eine Stimme Gottes sein. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. So ein Kind, wer so ein Kind aufnimmt in meinem Namen und der nimmt den auf, den mein Vater gesandt hat oder der mich gesandt hat. Und dann in Johannes 13, Vers 20, Jesus sagt, Amen, wahrlich, ich versichere euch, wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, mir geht es darum, wie höre ich die Stimme Gottes, wie verstehe ich die Stimme Gottes. Und hier sagt der Herr, wer solch einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. Sehr hart, sehr klar, sehr deutlich. Da muss man gar nicht groß auslegen oder erklären, was heißt das. Wer einen Menschen aufnimmt, den Gott gesandt hat, der nimmt mich auf. Und ich weiß, es ist nicht leicht, so einen Menschen zu finden, den Gott gesandt hat. Denn es gibt wenige solche gottgesandte Menschen. Ich weiß, nur in meinem Dienst, ich war junger Pastor, da kommt ein älterer Bruder, fast 80 Jahre alt, und sagt, Bruder, mal du das, der Herr hat zu mir was gesagt. Und dann will, über dich, also über mich, er hat was gesagt, und dann bringt das nicht raus, verstehst? Ein Bote, der den Gott gesandt hat, der redet nicht einfach so, larifare so schnell und sagt, ich habe eine Botschaft für dich. Dann sagt der Bruder, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, mir ist so schwer, was der Herr mir gesagt hat und. Er erklärt zuerst einmal, wie hart ist das alles zu sagen, was er mir sagen sollte. Da habe ich gesagt, Bruder, sag mir, was du sagen sollst. Und dann sagt er zu mir, das, was Gott ihm gesagt hat, was er mir sagen sollte. Und wer solch einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, der nimmt mich auf. Und ich wusste, was der Bruder jetzt sagt, das ist vom Herrn. Und die Botschaft war einfach, Bruder Matthäus, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du machst viel zu viel. Das war die Botschaft. Du machst viel zu viel. Streich mal die ganzen Gottesdienste zusammen und mach nur das Nötigste, worauf es wirklich ankommt. Und das war die Botschaft. Und ich habe diese Botschaft zu Herzen genommen. Ich wusste, der Bruder hat das von Gott bekommen. Und wer solch einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, manchmal sind es Ungläubige, die Gott gesandt hat. Also wir denken manchmal, das müssen Heilige sein. Sind manchmal Ungläubige. Ich werde nie vergessen, in Kiel, ich evangelisiere und verteile so Zettelchen, kennst du Jesus? Und dann liest einer, großer, stattlicher Herr, liest es durch und dann gibt er mir wieder zurück und sagt, hier haben Sie Ihr Zettel. Eine Frage, kennen Sie Jesus? Natürlich kenne ich Jesus. Ach, ich bin Pastor, ich predige hier im Missionszelt und. Aber weißt du, der Mann war von Gott gesandt, obwohl er kein Christ war, obwohl er meinen Zettel nicht angenommen hat und obwohl er ja eigentlich ablehnend war. Und dann fragt er mich, kennst du Jesus? Ein Mensch, den Gott gesandt hat. Du, Gott schickt manchmal Menschen, die passen uns gar nicht, die schmecken uns gar nicht, die widersprechen uns. Aber solche Menschen brauchen wir. Menschen, die Gott gesandt hat. Wer solch einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, der nimmt mich auf. Wie finde ich heraus? Woher weiß ich, dass Gott den Kerl gesandt hat? Ja. Gott kommt nicht mit als Engel oder mit einem Schild. Ich bin ein Gesandter Gottes. Das sieht man gar nicht äußerlich groß an. Wer euch hört, hört mich. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer Menschen aufnimmt, die Gottes Wort hochhalten, die Gottes Wort predigen, kennst du Jesus? Der hat mir nur zurückgegeben und ist gleich weitergegangen. Kennst du Jesus? Kennen Sie Jesus? Der nimmt mich auf. Wer solch einen Menschen aufnimmt, wer Gott von Gott gesandte Menschen aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Und deshalb ist es so wichtig, lehn keinen Menschen ab, den Gott gesandt hat. Du weißt es nicht. Da gibt es irgendwo in Russland, da gibt es ein Kloster, sind nur noch 3 Mönche übrig in diesem Kloster und die überlegen sich, was machen wir mit diesem Kloster, sollen wir dicht machen, aufhören und sollen wir weitermachen, was sollen wir weitermachen? Und dann überlegen sich, sie gehen zu einem besonders heiligen Menschen, der die Stimme Gottes hört und da schicken sie einen Bruder hin, einen dieser diesen Klosterbrüder schicken sie hin und der soll herausfinden, was sagt dieser weise Mann. Und dieser weise Mann, das haben sie befragt, der hat sich hingesetzt, sagt ganz einfach, unter euch 3 ist ein Messias. Jetzt kommt er nach Hause und erzählt diesen anderen Mönch, Brüdern und so weiter, was hat der weise Mann gesagt? Ja, unter uns 3 ist ein Messias. Jetzt hat keiner gewusst, wer dieser Messias ist von diesen 3. Aber einer ist der Messias. Und das hat sich so rumgesprochen und einer unter euch ist ein Messias. Und da haben sie einander auf den Händen getragen, einander geliebt, denn einer könnte von uns 3 ein Messias sein. Wer solch einen Boten aufnimmt, der nimmt mich auf. Weißt du, wir würden, wenn dein Prophet aus Israel kommen würde, wir würden gleich sagen, oh Bruder, komm im Namen des Herrn, sei gesegnet. Aber der Herr kommt manchmal als Bettler zu uns. Der Herr kommt manchmal als Krüppel, als Behinderter, als Kranker, als Schwacher, als Elender, als Armer, als Flüchtling. Woher weiß man, ob der Mensch von Gott gesandt ist oder nicht? Soll ich euch sagen, es gibt einige Kriterien. Weißt du, ein Mann oder eine Frau, die von Gott gesandt ist, der ist so wie Jesus. Sanftmütig und demütig. Ganz bescheiden. Er drängt sich nicht auf oder sie, manipuliert nicht die Menschen, redet nicht auf die Menschen ein, sondern weiß nicht mal, wie soll ich das sagen, wie soll ich dir das erklären, wie soll ich dir weitergeben. Also ist so hilflos. Menschen, die Gott gesandt hat, die sind nicht gleich, hier ist der Prophet des Herrn, im Namen meines Gottes spreche ich zu dir. Nein. Weißt du, bescheiden. Von Jesus heißt es, man wird seine Stimme nicht auf der Straße hören. Verstehst du? Er wird sanftmütig und still sein. Wenn ein Mann von Gott gesandt ist, weißt du, dem laufen nicht die Massen nach. Der ist einsam. Um den wird kein Rummel gemacht. Jetzt kommt Reinhard Bonnke, Benny Hinn oder was weiß ich, irgendein Superstar. Nein, um Jesus wurde kein Rummel gemacht. Es gefällt deinem Fleisch nicht, was er sagt. Ich weiß, was es ist, wenn ein Mann im Namen Gottes oder Frau im Namen Gottes redet. Du, das passt nicht, das ist... Nein, das kann nicht sein. Ich bin Pastor, ich habe Theologie studiert und was weiß ich, ich bin geisterfüllt, bin getauft und predige schon 10 Jahre. Nein, weißt du, da bist du still und sagst, ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Der Heilige Geist muss dich überzeugen, nicht der Mann und nicht die Frau, die von Gott gesandt ist. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Mir geht es um die Kraft des Heiligen Geistes. Wie wirkt Gott überhaupt? Der Heilige Geist muss uns dann die Augen öffnen. Du, was der gesagt hat, das ist wahr. Das stimmt. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du tust viel zu viel. Nimm dir Zeit für dich selbst, nimm dir Zeit für Gott, nimm dir Zeit für deine Familie, nimm dir Zeit für deinen Körper. Zeit für, ja, für deinen inneren Menschen, der Botschafter Gottes, macht sich nicht leicht. Er ist sanftmütig und demütig. Weißt du, es ist nicht leicht, die Wahrheit zu sagen. Wenn du die Wahrheit mal sagen musst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es furchtbar hart, wenn ich irgendjemand die Wahrheit sagen muss. Das weiß ich gar nicht. Am besten schlafe ich schon mal eine Nacht drüber, bevor ich die Wahrheit sage. Und dann, du weißt ja, wenn du die Wahrheit sagst, dann es kann sein, du hast dich vertippt, du hast dich geirrt oder das ist gar nicht wahr oder das trifft gar nicht zu, das war gar nicht der Herr, das hast du nur eingebildet und dir eingeredet und gedacht. Der Botschafter Gottes schmeichelt nicht. Der Diener Gottes schmeichelt nicht. Er ist ein Sprachrohr des Herrn, eine Stimme des Herrn in der Wüste, die dem Herrn den Weg bereitet, so wie Johannes der Täufer. Der lebt auch das, was er sagt. Der Johannes der Täufer, der lebte vom wilden Honig, der lebte mit einem Kamelhaarmantel und ledernen Gürtel. Er lebte einfach am Jordan, dort predigte er. Das war die Stimme des Herrn. Was ist die Stimme des Herrn? Gar nicht so was Großes, Gewaltiges. Es ist einfach, schlicht. Es ermahnt einen, aber wenn Gott redet, weißt du, Gott bringt Gericht, aber gleichzeitig auch Gnade. Und wenn einer vom Herrn gesandt ist zu reden, dann muss er beides zusammen haben. Er muss so eine richtige Mischung haben. Gericht und Gnade. Weißt du, Gott verdammt, verurteilt, ruft zur Umkehr, zur Buße, aber gleichzeitig, ich will dich segnen. Lies die Sendschreiben schreiben. Ich habe was gegen dich. Stimmt, das ist furchtbar, was Gott manchmal gegen einen hat. Aber wenn du umkehrst, wenn du das und das tust, will ich dich wieder heimsuchen mit meinem Segen, mit meiner Gnade und meiner Herrlichkeit. Also Gnade und Gericht ist ausbalanciert. Es ist nicht nur Gericht und es ist nicht nur Gnade. Der Bote Gottes bringt also die Botschaft in der Klarheit des Herrn. Der Botschafter Gottes sagt dir, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist schaffst du es nicht. Auch das gehört dazu, dass du ohne Gott nicht schaffst, dass man es auch sagt, du, das und das ist in deinem Leben, so und so sieht es aus, aber du schaffst ohne der Hilfe Gottes nicht. Der Botschafter Gottes macht sich selbst nichts vor, macht den anderen nichts vor, macht auch Gott nichts vor. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das dir sagen. Weißt du, so hart, so schwer, so, das kriege ich gar nicht raus, ich möchte dich nicht verletzen. Weißt du, der Botschafter Gottes sagt die Botschaft in der Liebe. Und die Liebe macht die Musik. Die Liebe bringt. Was nützt es, wenn ich hätte den Heiligen Geist, wäre voller Feuer, voller Dynamik und so weiter, und hätte der Liebe nicht? Lies mal 1. Korinther 13. Denn, und das ist die Stimme des Herrn. Und weißt du, so viele Pastoren, so viele Prediger, so viele Brüder und Schwestern in den Gemeinden, passt auf, passt auf. Und dann drohen sie mit dem Finger. Aber das ist nicht in Liebe. Wenn Gott redet, weißt du, dann legt er dir den Arm um und sagt, lieber Bruder, Brüderchen oder Schwesterchen, ich habe was, verstehst du, was dich und mich bewegt, was unser Problem ist. Weißt du, und dann lässt man Gott arbeiten. Man sagt das Stichwort, gibt was Gedanken und dann geht man. Dann hat man seine Pflicht getan. Und das andere ist der Herr, der das Wachstum und Gedeihen schenkt. Ein echter Botschafter Gottes wartet auf die Stunde Gottes, auf diesen richtigen Augenblick. Du kannst nicht zu allen Zeiten das sagen, was dich bewegt. Es muss die Zeit reif sein. Es muss der Boden vorbereitet sein. Und der Mensch muss bereit sein zu empfangen. Und deshalb, man muss sehen, ist er offen dafür? Ist er offen für Heilung? Ist er offen für Befreiung? Ist er offen für die Segnung? Ist er bereit? Im Talmud, im babylonischen Talmud, Judenbuch, da heißt es unter anderem, ob das alles koscher ist, weiß ich nicht, das lasse ich auch dahingestellt. Da heißt es, wenn jemand zum Abraham kam und mit Abraham redete und von Abraham eine Offenbarung oder Heilung haben wollte, und wenn der Abraham merkte, dass der würdig ist, dass er die Heilung verdient, dann hat er ein Amulett genommen und das Licht hat ihn angestrahlt und er wurde gesund, wenn er würdig war. Und nicht immer sind die Menschen würdig der Segnungen Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Güte Gottes. Und wir sollen herausfinden, ist der würdig der Krankenheilung, der Befreiung, des Gebetes, der Fürbitte, ist der würdig? Und deshalb ist so wichtig, ist er würdig? Ein echter Botschafter Gottes ist von der Gnade Gottes abhängig, von der Stunde Gottes, vom Auftrag Gottes und ist er aufnahmefähig. Hört er jetzt? Denn in der Bibel hat wer Ohren hat zu hören, der höre. Nicht immer hat man die Ohren. Und dann ist noch etwas in der Bibel. Als ich junger Christ war, habe ich gedacht, Mensch, ist die Bibel komisch. Und ist auch komisch. Entschuldigung, wenn du nicht den Heiligen Geist hast und dich verstehst, dann denkst du, wo bin ich da hingeraten? Das ist so ein komisches Buch. Da heißt es, und er tat den Mund auf und sprach. Verstehst du? Aber ich dachte, wie ist es möglich, wenn man mit verschlossenem Mund spricht? Aber mir ist ein Gedanke dabei groß geworden. Und er tat seinen Mund auf und sprach, der Herr muss uns den Mund auftun, damit wir sprechen können. Sonst murmeln wir nur und grunzen und bellen oder sonst was. Und der Herr tat sogar dem Herrn Jesus den Mund auf und er sprach. Und er tat den Mund auf und sprach. So, Gott muss uns unseren Mund auftun, damit wir die Stimme Gottes wiedergeben, reflektieren. Dass es die Stimme Gottes aus dem Herzen kommt. Der Herr muss uns die Augen auftun, die Ohren auftun und natürlich auch den Mund. Und wir sind als Botschafter Gottes sind abhängig von dem, was Gott in uns wirkt. Mein Thema ist heute, wie wirkt die Kraft des Heiligen Geistes? So, wir sind von Gott abhängig. Er tat den Mund auf. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei der, was draußen sind, die uns belagern, die uns stürmen wollen, die uns ruinieren möchten. Öffne mir die Augen. Gott ist also bereit, uns das zu tun, aber wir müssen darum bitten. Und er ist davon abhängig, wie wir uns ihm öffnen, wie wir uns hingeben, wie wir ihm vertrauen. Mein Bibelwort, wo ich hier ausgegangen bin, ist, verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt und gesegnet ist jeder, der sich auf den Herrn verlässt. Und meine Schafe hören meine Stimme, spricht der Herr. So, der Botschafter Gottes schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, schaut nicht auf, wie viel da sind die Massen, nein, der sieht das Herz, den Einzelnen. So, ihm ist vollkommen, wer hinter ihm steht, wer mit ihm mitgeht, dem Botschafter Gottes, ist vollkommen egal, ob er jetzt angenommen wird oder nicht. Er richtet seine Botschaft aus und geht. Und das ist ein Bote Gottes, ein Diener Gottes, ein Gesandter Gottes. Und das waren auch die Apostel. Die haben ihre Botschaft ausgerichtet, die haben die Botschaft verkündigt und sie sind weitergezogen. Und wenn sie angenommen worden sind, das war schön, wunderbar, wurden sie nicht angenommen, haben sie ihren Stab abgeschüttelt und sind in die nächste Stadt gegangen. Der Botschafter Gottes, er dient Gott. Und er dient Gott, er schaut nicht auf die Äußeren. Und deshalb, wer ist ein Botschafter Gottes? Wer ist die Stimme des Herrn? Und wir haben heute nicht Jesus, dass er plötzlich spricht. Weißt du, es wäre so wunderbar, wenn plötzlich vom Himmel eine Stimme erklingt, dies ist der Tag, dies ist die Stunde, geh hin und tue das und das und das. Oder dass am Himmel so eine Schrift ist, dass du lesen kannst, Jesus kommt bald wieder. Vergiss, das ist nicht. Aber Gott sendet Boten, die predigen und sagen, der Herr kommt bald, mach dich bereit. Kauf Öl für deine Lampe und diene dem Herrn. So, die Menschen, die Gott sendet, die seine Stimme sind, sie dienen Gott, ob sie gesund sind oder krank. Sie dienen Gott, ob sie schwach sind oder stark. Ich werde nie vergessen, der alte Bruder, der bei mir vorher in der Gemeinde war, der so eine alte kleine Gruppe geleitet hat, da kommt ein anderer Bruder, der sonst auch ab und zu mal Bibelstunde gehalten hat, dann sagt er, Bruder Otto, ich habe heute keine Salbung, ich kann heute nicht predigen. Dann sagt er, ich weiß nicht mehr, wie der genau hieß, aber sagt, du predigst, ob du Sieg hast oder keinen Sieg hast. Und genau das ist es. Wir müssen Gott dienen. Und der Diener Gottes dient dem Herrn, ob er Sieg hat oder keinen Sieg hat. Ob er in der Salbung ist oder keine Salbung hat. Und während er anfing nachher zu predigen, kam die Salbung. Kam der Segen. Kam die Herrlichkeit Gottes. So, wer Gott dient, dient. Ob es ihm gut geht oder nicht. Ob er sich wohlfühlt oder nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, oft bin ich hier vorne gestanden, mir ging es nicht gut, hat mir der Kopf gebrummt oder was weiß ich, mich nicht wohl gefühlt, aber ich habe Gott gedient. Und als ich während ich vorne stand und gepredigt habe, plötzlich habe ich gedacht, Mensch, dir fehlt gar nichts, du bist gesund, dir geht's gut. Und ich habe eines festgestellt, wenn wir anfangen Gott zu dienen, der Teufel möchte uns verhindern, dass wir Gott nicht dienen, dann haben wir Kopfschmerzen, Armschmerzen, Beinschmerzen, Bauchschmerzen, was weiß ich für Schmerzen, was wir haben. Und wenn wir anfangen, Gott zu dienen, fliegen alle Schmerzen weg, lösen sich auf, die ganze Wolke verschwindet und plötzlich sind wir in der Herrlichkeit Gottes. Die, die Gott dienen, sie dienen Gott, ob sie Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Sie dienen Gott, ob sie Sieg haben oder keinen Sieg haben. Und wir haben die Wahl. Ich kann sagen, nee, ich bin heute krank, Schwester oder Bruder, mach du das weiter. Verstehst du? Nein. Wenn wir weitermachen und wir haben die Entscheidung, ich diene dem Herrn, ob gesund oder krank, arm oder reich, ob jemand zuhört oder nicht zuhört, ich predige. Wir haben mal eine Freiversammlung in Augsburg gehabt und der Platz wurde uns von der Polizei zugewiesen. Wir konnten nicht woanders predigen als dort auf diesem Platz. Das waren nur Bäume und Gebüsch. Verstehst du? Dort sollten wir Open-Air-Gottesdienst veranstalten. Und da haben wir gedacht, da ist kein Mensch. Aber wir haben trotzdem gesungen, obwohl da kein Mensch sind. Dann haben wir gesagt, gut, wir singen für die Spatzen heute. Und wir haben für die Spatzen gesungen. Aber weißt du, was da war? In dem Busch haben wir da einen gesehen und dort war einer, der hervorgeguckt hat. Es waren nicht nur die Spatzen. Und aus dieser Versammlung, wo wir eigentlich nicht woanders singen durften, als nur dort auf diesem komischen Platz für die Spatzen, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Wenn wir Gott dienen, trotzdem und trotzdem uns nicht genieren und trotzdem uns demütigen und trotzdem uns das gefallen lassen, Gott segnet uns. Wir können, wenn, und das ist verfluchte Seele, der sich auf Menschen verlässt und denkt, es muss äußerlich, da müssen 1000 Leute stehen und dann im Namen des lebendigen Gottes. Nein, den Spatzen predigen. Johannes der Täufer am Jordan, der predigt zuerst einmal hinter den Bäumen und sagt, tut Buße und bekehrt euch, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Da geht doch einer vorbei und hört diesen Verrückten dort in der Wüste. Erzählt in Jerusalem, du stell mal vor, da predigt der so ein hohen Priestersohn, Johannes der Täufer angeblich heißt er und so weiter. Und der ruft Buße und dann geht ganz Jerusalem raus am Schluss. Aber der war treu, der hat dort am Busch, an der Furt gepredigt, am Jordan. Und die Leute getauft und wer getauft wird, der wird selig und der nach mir kommt, der wird den euch mit dem Heiligen Geist taufen. Verstehst? So hat's angefangen. Wir müssen dienen mit Misserfolg. Wir müssen Gott dienen mit Niederlagen. Wir müssen Gott dienen mit Nothing. So, wir haben die Wahl. Ich kann sagen, nein, hört doch keiner zu, ich warte mal, bis da mehr Leute kommen. Nein, wir sollen sogar dann Kamelen predigen. Vielleicht bekehrt sich ein Esel. Und mancher Esel ist näher dem Himmel als mancher Mensch. So, nur nebenbei. Wir haben die Wahl, wir können Gottes Kraft außer Kraft setzen, durch unser Wissen, durch unsere Fähigkeiten und durch unsere Erfahrungen. Ja, das ist meine Erfahrung so und so und so. Nein, wir machen weiter, trotzdem, dennoch. Ich werde nie vergessen, ich war damals noch kein Prediger, aber unser Pastor, seine Frau ist gestorben und der ist Witwe geworden, 3 kleine Kinder, die war schwer krank und so weiter, und er stirbt. Und was macht dieser Pastor? Hält am nächsten Sonntag den Gottesdienst. Und alle wollten wissen, was wird er heute predigen. Und die Botschaft werde ich bis heute nicht vergessen. Das ist heute irgendwo Pastor in Memmingen, da unten im Allgäu. Und da predigt er und sagt, dennoch bleibe ich stets bei dir. Auch wenn der liebe Gott mir alles wegnimmt, meine Frau und jetzt bin ich Witwe, allein mit diesen kleinen Kindern. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Das war die Botschaft, die mich bewegt hat. Dennoch. Weißt du, das ist ein Mensch, der Gott dient. Der dennoch, das Haus brennt ab, Auto verschrottet, Käfer kommen und fressen alles auf. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Nicht, wenn es mir gut geht. Jeder kann predigen, Gott dienen, wenn es blendend ist, wenn er Erfolg hat, gesund ist und stark ist und Sieg hat. Aber wenn du dich schlecht fühlst und das dennoch Gott dienst, das ist der Segen. Und ich sage dir, der Segen bricht durch, wenn du dennoch dem Herrn dienst. So, wir haben die Wahl. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Nicht auf seinen Verstand, nicht auf sein Gefühl, nicht auf seine Erfahrungen, sondern auf den Herrn. Unsere Erfahrungen bringen uns nicht weit. Wenn du dem Herrn vertraust, dann kannst du den Menschen nicht mehr vertrauen. Wenn du dem Herrn vertraust, kannst du nicht einmal dir selbst mehr vertrauen. Verstehst du mich? Nicht einmal dir selbst, denn eigentlich, du bist auch zum Scheitern verurteilt. Wenn du zum Herrn richtig stehst, dann wird der Herr dir helfen. In der Situation, dann sagt der Vater im Himmel, guck mal, mein Kind, der dient mir. Er hat gar nichts. Keiner hört mir zu. Die Spatzen und die Kamele und die Esel, aber der predigt den Tieren. Und weißt du, vom Heiland, lies mal die Geschichte von Jesus, als er nach der Taufe war und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Und Jesus diente den Tieren in der Wüste, nicht den Menschen. Auch unser Herr Jesus Christus diente den Schakalen, diente den Schlangen, bis der Teufel da auch zu ihm kam und ihn versuchte. Er diente den Tieren. Lies mal die Versuchungsgeschichte. Lukas Evangelium, ganz besonders. Weißt du, ist nur oberflächlich. Man überfliegt das, man beachtet nicht, ja, der Herr wurde vom Satan versucht. Nein, er diente den Tieren. ganz arg wichtig, hör dir gut zu. Wenn du dem Herrn vertraust, lässt der Herr dich zuerst mal den Tieren dienen. Den Schakalen, den wilden Hunden. Und so weiter. Wenn du da durchkommst und sagst, ja, ich diene dem Herrn, ich preise den Herrn, ich diene den Löwen, ich diene den Bären, ich diene den ganzen Gesindel, ich diene, ich störe mich nicht daran, dann wird Gott dich segnen. Nur nebenbei, vertraue dem Herrn. Wenn du zu einem Menschen kein Vertrauen hast, und wir müssen dieses Vertrauen zu Gott entwickeln, wenn du zu einem Menschen kein Vertrauen hast, der Mensch kann dir nicht helfen. Und wenn du zu Gott kein Vertrauen hast, ich bin von Gott berufen, der Geist des Herrn ist auf mir, der hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen, und jetzt muss ich den Palmen, den Pappelbäumen oder diesen Bäumchen da am Jordan predigen davor, da geht doch kein Mensch vorbei. Aber der Herr hat mich hingestellt. Geh am Jordan und tauf, Johannes. Wenn du zum Herrn kein Vertrauen hast, kann der Herr dich nicht segnen. Wenn du zum Arzt kein Vertrauen hast, ich würde sagen, pass auf, lass dich nicht operieren. Sonst wachst du nicht mehr auf. Du musst zum Arzt Vertrauen haben. Oder zu einem Menschen musst du Vertrauen haben, sonst kann er dir nicht helfen. Du wirst seine Hilfe auch nie annehmen können, wenn du kein Vertrauen hast. Und das ist genauso mit dem lieben Gott. Wenn du zum lieben Gott kein Vertrauen hast, kannst du seine Hilfe nicht annehmen. Wie groß ist mein Gott? Aber vertraue diesem großen Gott. Spring jetzt und sag, der Herr wird mich auffangen, der Herr wird mich führen, der Herr wird mich leiten. Dein Verhältnis zum Herrn ist so wichtig für dein Vertrauen, deine Beziehung zu ihm. Wenn du zu jemandem kein Vertrauen hast, hast auch kein Glauben und ja, deine Beziehung ist dem gestört, dann liebst du diesen Menschen gar nicht. Aber wenn du einen Menschen liebst, hast du Vertrauen. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen, irgendwo brennt ein Hochhaus und oben ist die Feuerwehr und Rauch, das ganze Gebäude ist im Rauch und da ist oben ein Kind und die Leute rufen, Kind, spring, bevor das Haus einstürzt, spring. Unten ist ein Sprungtuch gespannt. Ich kann nicht springen, ich habe Angst. Ich kann nicht springen. Dann kommt der Vater und der Vater sagt, Junge, ruft den Namen, spring, ich fange dich auf. Papa, bist du es? Ja, spring. Und erst nachdem er Vertrauen hatte zum Vater, sagt, Papa, darf ich springen? Ja, spring. Und er sprang und wurde gerettet. Wenn du einen Menschen nicht liebst, nicht vertraust, wirst du auch nie das tun, was er dir sagt. Das gilt auch dem lieben Gott so. Meine Schafe hören meine Stimme. Die kennen mich und die folgen einem anderen nicht. Liebst du den Herrn? Liebst du den Herrn wirklich? Dann hat er dir auch was zu sagen. Dann darfst du ihm vertrauen. Und zwar auf sein Wort. Wenn du als Verkäufer, nehmen wir mal einen Staubsauger verkaufst, heute verkauft man keine Staubsauger, vielleicht Computer oder sonst was anderes. Wenn du von deinem Artikel, von deiner Ware nicht überzeugt bist, lass die Finger weg. Du wirst kein Geschäft machen. Von gar nichts. Weißt du, du musst von deiner Ware überzeugt sein. An deine Ware glauben, das ist das Allerbeste, was wir haben. Du brauchst es unbedingt. Und so viele Menschen sind nicht überzeugt vom Heiland. Sind nicht überzeugt vom Heiland. Eine Schuhfirma in den USA, die will neue Märkte erschließen. Und wir sind in den USA schon gut verbreitet. Alle haben fast unsere Schuhe. Aber wir möchten noch mehr unsere Produktion steigern. Wie machen wir das? Und dann haben sie jemanden ausgesucht in ihrer Firma, einen besten Verkäufer oder einen sehr guten Verkäufer. Und den haben sie nach Afrika geschickt. Der fliegt nach Afrika, guckt die Leute dort an und ob dort ein Markt ist für sie, ob die Schuhe dort abgesetzt werden könnten. Und was ist passiert? Der sieht, die laufen alle barfuß, steigt ins nächste Flugzeug, fliegt wieder zurück und schreibt in seinem Bericht, die brauchen unsere Schuhe nicht, die Leute laufen bei uns alle barfuß. Dann liest ein anderer Verkäufer oder liest diesen Bericht, was, die laufen alle noch barfuß und also unsere Schuhe werden doch nicht gebraucht. Der sagt, der macht einen Antrag an die Geschäftsleitung, er möchte mal runterfliegen und den Markt mal angucken, ob das wirklich nichts für uns wäre, dass wir dort unsere Schuhe verkaufen. Und der fliegt da runter, steigt aus dem Flugzeug, sieht, dass die Leute alle barfuß laufen, steigen ins nächste Flugzeug, fliegt zurück. Das ist unser Markt. Die haben keine Schuhe und die brauchen Schuhe. Und der war der beste Verkäufer für die Gegend. Also wir müssen sehen, das ist unser Markt. Überzeugt sein von unserem Produkt, von unserer Ware. Jesus ist das Beste, das Allerbeste, was es gibt. Wenn du davon überzeugt bist, Dann können die Moslems spazieren gehen, da können die Buddhisten abhauen, da können die Kommunisten stiften gehen, was weiß ich. Jesus ist das, der allerbeste, schönste Herr Jesus. Halleluja. Du bist der Beste, der allerbeste. Weißt du, die Leute, die überzeugt sind, und Christen müssen überzeugt sein von ihrem Herrn. Gesegnet ist der, der sich auf den Herrn verlässt. Wer von Gott was haben will, der muss von Gott überzeugt sein, dass er ist. Hebräer 11. Dass Gott ein Vergelter ist. Der muss überzeugt sein, Gott kann etwas. Gott kann sogar aus den Steinen dem Abraham Kinder aufwecken. Und Abraham war so überzeugt. Ich kann meinen Sohn ruhig abschlachten. Gott wird mir den Isaac wiedergeben. Halleluja. Einen ganz neuen Isaac. Und der hat Gott zugetraut. Gott kann und ich bin bereit, den Isaac zu opfern. Wenn du von Gott überzeugt bist, opferst du. Gibst dich dem Herrn hin. Lebst ein großzügiges Leben, weil du weißt, Gott wird mir meinen Isaac wiedergeben. Und was ist passiert? Du weißt ja diese Geschichte. Sein Isaac lebt und aus Isaac kam das Judenvolk oder Israel, was auch immer ist, und Jesus aus diesem Isaac, weil Abraham so überzeugt war, Gott kann. Und du musst auch überzeugt sein, Gott kann mich heilen, Gott kann mich befreien. Wenn du davon nicht überzeugt bist, geh nach Hause, pack ein und leg dich ins Bett und stirb. Aber wenn du überzeugt bist, Gott kann es. Bei ihm ist alles möglich. Sollte dem Herrn, überleg einmal, etwas unmöglich sein. Das ist die Botschaft von Vater Abraham. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Gott beweist seine Kraft, seine Macht, seine Herrlichkeit. Und mein Thema ist hier heute sowieso die Kraft des Heiligen Geistes. Wie wirkt die Kraft des Heiligen Geistes? Gott beweist seine Kraft in Niederlagen, in Schwierigkeiten, auf dem Altar, im Leid, in Nöten, in Ängsten. Gott beweist in Stürmen. Denk an die Überfahrt nach Gadara mit dem Boot, wo die Jünger in große Not kamen, der große Sturm. Da steht Jesus auf und sagt, Wind, sei still. Wer ist dieser Mann? Guck mal, sie waren mit Jesus zusammen. Sie haben Jesus gehört, sie haben von Jesus gelernt. Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wetter gehorchen? Entdecke diesen großen Herrn. Gesegnet ist jeder, der sich auf den Herrn verlässt. Wer ist dieser, der Wind und Wetter gebietet? Probleme einen Halt macht. Und sagt, bis hierher und nicht weiter. Welle, hör auf. Ja, wer ist dieser? Gott beweist seine Kraft und prägt unser Leben. Die waren so fasziniert, so begeistert. Wer ist dieser Mann, der mit uns vorher im Boot geschlafen hat und ruhig war und so weiter? Wer ist dieser Mann? Der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist wie Dynamit. Wenn du einmal die Kraft Gottes erlebst und diese Sprengkraft erlebt hast, dann sagst du, Halleluja, mir ist vollkommen egal. Diese Kraft sprengt alle Fesseln, sprengt alle Blockaden, sprengt alle Festlegungen und alle Festungen Satans. Diese Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, wir haben von dieser Kraft gesungen. Es ist Kraft in dem Blut Jesu Christi, Kraft im Wort Gottes, Kraft im Glauben. Glaube ist so eine gewaltige Kraft, dass sogar ein Senfkorn, so groß wie ein Senfkorn, wenn dein Glaube so groß ist, dass sogar Berge versetzen kann. Weißt du, da muss Leben sein in diesem Senfkorn. Im Senfkorn steckt so viel Energie. Das sprengt die Betondecke, das sprengt den Asphalt, dieses Senfkorn. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist da, um die Festungen Satans in unserem Leben zu sprengen. Die Kraft des Heiligen Geistes, das ist meine Botschaft, die wirkt. Wir müssen bereit sein, uns dieser Kraft hinzugeben, den Senfkorn in die Erde zu stecken, nicht nur anzugucken und sagen, das ist wunderbar, das ist so schön, ach so Körnchen, ach. Nein, dieses Körnchen muss in die Erde und sterben und platzen. Und genauso auch in deinem und meinem Leben, wir müssen mal platzen für den Herrn. Halleluja. Und einfach sagen, ist egal, komme ich um, ich gehe, ich mach's, ich wag's, ich riskiere. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur Halleluja, Halleluja, Halleluja. Also es ist viel zu wenig, Halleluja zu sagen. Du solltest Halleluja sagen, wenn du in der Hölle bist und bratest und schmorst und Pein hast und Qual hast und um Leben und Tod gehst. Und dann, wenn du um Leben und Tod am Sterbebett sagst, Halleluja, ich sag dir, da laufen alle Teufel davon. Wir müssen dem Angesicht des Todes Halleluja rufen. Und nicht nur, wenn es glatt geht, wenn die Musik so richtig so in G spielt oder was auch immer ist. Nein, im Angesicht meiner Feinde deckt der Herr den Tisch und salbt mein Haupt und schenkt mir voll ein. Lob und Dank. Der Heilige Geist sprengt unsere Blockaden. Der Feind, der Teufel belagert die Kinder Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das immer wieder. Wir sind so umlagert. Der Teufel hat Hochkonjunktur um die Häuser der Gläubigen, um deine Familie, deine Kinder, deinen Mann, deine Frau. Die werden so bedrängt, so angegangen. Er will, dass du aushungerst. Er will, dass du kapitulierst. Er will, dass du resignierst. Er will, dass du aufgibst. Schmeiß doch alles hin. Das hat alles für dich. Ist nichts wert. Das lohnt sich nicht. Ja, das ist genau das, was der Teufel dir erzählt, den ganzen Tag. Weißt du, wenn du an die ganzen teuflischen Horden um dich sehen würdest, du würdest nicht mehr schlafen können. Die ganzen teuflischen, dämonischen Horden, der Teufel ist wirklich um die Gläubigen los. Aber Gott sei Dank, der bei uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Aber das muss man erleben, wie Gott einen durchträgt. Weißt du, dass du sagst, der Teufel kann mit dem Puckel runterrutschen. Verstehst du? Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich kapituliere nicht. Ich schreie zum Herrn. Ich schreie zum Herrn und so weiter. Und ich rufe zum Herrn. Und alle, die zum Herrn rufen, die erfahren seine Hilfe, seine Kraft, seine Gnade, seinen Beistand. Der Feind umzingelt dich von allen Seiten. Aber, Lob und Dank, auch der Herr umgibt mich von allen Seiten. Zuerst werde ich vom Herrn umgeben. Und dann kann der Feind, und der Fernen liefen irgendwo da hinten kriechen. Der Herr ist bei uns. Weißt du, der Teufel möchte immer mehr deine Bewegungsfreiheit einengen, dass du nicht mehr atmen kannst und dann kriegen viele Leute Asthma. Asthma ist nichts anderes, dass du keine Luft kriegst. Du wirst eingeengt, bist wie ein Panzer drin, kannst dich nicht bewegen. Um viele Gotteskinder hat der Feind eine Festung gebaut und heute möchte ich über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Der Heilige Geist sprengt die satanischen Festungen. Wir haben in der Bibel vom Wort Gottes her und wir schleifen die Festungen Satans, die Gedanken, Gebäude, die sich in unserem Kopf gebildet haben. Der Feind versucht, Festungen um uns aufzubauen. Und ich sage noch etwas. Israel ist 400 Jahre im gelobten Land und Gott hat das Land ihnen gegeben. Und dass Jerusalem, die Stadt der Jebusiter, immer noch in der Hand der Feinde, der Philister. Die Jebusiter beherrschen das Land, obwohl die Israeliten schon 400 Jahre im Land sind. Furchtbar. Und du bist Christ schon Jahrzehnte. Und immer hat der Teufel noch irgendwo eine Festung in deinem Leben. So diese Jebusiterstadt. Jerusalem. Und Jerusalem sollte die heilige Stadt werden. 400 Jahre. Weißt du, Gott will, dass wir unsere Lebensgeschichte aufarbeiten. Dass wir alle Feinde vertreiben, verscheuchen. Und vor allem Jerusalem einnehmen für den Herrn. Und nicht du, die Jebusiter, weißt du, die Jebusiter, die haben dumm gelacht, die doofen Israeliten da, die dummen Juden da, verstehst du, die dummen Kinder Gottes, verstehst du, was sie machen? Die kriechen uns, die müssen bei uns die Waffen kaufen, denn in Israel gab es bis zu Davids Zeit noch keinen Schmied. Im Laufe der Zeit haben sich Festungen entwickelt, diese Burgen, die das Land beherrschten und kontrollierten, und die armen Israeliten, Die haben gelitten. Festungen stehen, vor allem an strategisch wichtigen Punkten. So war es damals, so ist es bis heute geblieben und von dort aus wird das Land kontrolliert. Und der Teufel versucht, uns zu kontrollieren. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist da, dass du die Festungen Satans schleifst, niederreißt. Der Teufel versucht, uns zu kontrollieren durch Geld. Er versucht, unsere Gesundheit zu kontrollieren. Er versucht, unsere Gewohnheiten zu kontrollieren. Er versucht, unsere Beziehungen zu kontrollieren, zu beherrschen. Weißt du, du möchtest beten, mit Gott reden. Und schon klingelt das Telefon. Verstehst du? Und weißt du, wenn jemand an der Tür steht, guckst du durch den Spion und sagst, nee, also mit dem Vertreter will ich nichts zu tun haben. Aber wenn jemand am Telefon klingelt, hebst gleich ab und sagt, hallo, wer da? Oder Smartphone oder was weiß ich, dein Handy. Der Teufel versucht, gerade wenn du so richtig in Stimmung bist, teste mal, musst mir nicht glauben, aber wenn du so richtig Gott anbetest, liebst, wenn du in der Gegenwart des Herrn bist, in Jerusalem bist und den Herrn preist und lobst, Plötzlich klopfst du an der Tür. Und plötzlich wirst du gestört. Von was auch immer. Oder der Magen knurrt. Oder muss Pipi. Oder sonst was anderes. Weißt du, mir ist das als Billy Smith mal hier war, der hat es einfach so erzählt, Leute, ihr müsst jetzt, geht jetzt auf die Toilette. Denn wenn, vor allem wenn ein Altarruf gemacht worden ist, du wirst nicht glauben, die Leute haben plötzlich Druck auf die Blase bekommen. Der Teufel weiß, wer die Leute manipulieren kann. Plötzlich kriegst du Hunger. Oder plötzlich so ein Duft, die unten was, die brutzeln. Verstehst du? Und die haben was Schönes. Ja, und ich da oben und ich bete und preise immer noch den Herrn. Der Teufel weiß, dich zu manipulieren. Wir schauen uns heute ein paar Festungen an. Von den Jebusitern und den Kanaanitern und all diesem ganzen Volk, was da unten waren. Diese ganzen semitischen Völker, diese Jebusiter. Weißt du, ein kleiner Stamm, so ein paar Leutchen. Aber die haben Jerusalem kontrolliert. Es sind nicht immer die Massen, die dich kontrollieren, es sind immer Einzelne. Jemand aus der Familie. Die Kinder sind manchmal die größten Tyrannen. Verstehst du? Und die versuchen, dich durcheinander zu bringen. Was auch immer ist, verflucht sei der, oder verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt, auf seine Gefühle verlässt, oder nach dem geht, was er sieht. Diese Jebusiter waren Kanaaniter, waren verflucht. Aber sie waren Beherrscher. Eigentlich sollte Israel über sie herrschen, aber nein, die wurden beherrscht von denen. Und genau das ist, was der Teufel will. Nicht, dass du herrschst, sondern du wirst beherrscht. Und so, Adam und Eva, die sollen über die Tiere herrschen. Aber was ist passiert? Da kommt diese Schlange, zischt und versucht sie. Wenn ein Dämon gekommen wäre oder ein Engel gekommen wäre oder was weiß ich, irgendwas Großes, ein Geist, ein Monster, ein Drache, hätten sie kapituliert. Oder da hätten auch niemand was gesagt, dass sie versagt haben. Aber sie sollten über die Schlange herrschen. Gott sollte gesagt haben. Also Gott hat dir Autorität gegeben und du solltest herrschen über deine Schwachheiten, über das Übel in deinem Leben. Und gerade die Schwachheit ist das, wo Gott an deinem Leben arbeitet. Und wir sollen die Schwachheit beherrschen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und du bist nur so stark, wie du in deiner Schwachheit stark bist. Die Kette reißt immer am Fahrrad, wo es das schwächste Glied ist. Die reißt nicht bei diesen starken Gliedern. Nein, wo das schwächste Teil ist. Und deshalb versagen so viele Christen, so viele Gläubige, weil sie auf die schwachen Stellen nicht achten. Die schwachen Stellen. Die nehmen das so auf die leichte Schulter und das wird dann zum Verhängnis. Ja, die Kanaaniter, die waren die Beherrscher des Landes, nicht die Israeliten. Die Nachkommen von Ham, diesmal in dieser Geschichte. Fast 2000 Jahre beherrschen die Jebusiter Kanaan, bis David kam. Und David war auch so richtiger, kräftiger Bursche, der vor nichts zurücksteckte. Und der hat gesagt, Lahme werden die Stadt einnehmen und Blinde und Frauen, wenn es sein muss. Satan richtet Festungen auf, weißt du, damit Gott nicht recht bekommt in unserem Leben. Und David konnte es nicht aushalten. Wie können die da oben sitzen und jubeln und jausen und wieder unten, wir rackern uns ab. Unsere Pläne werden durchkreuzt durch den Teufel. Gott wird lächerlich gemacht. Naja, euer lieber Gott, das ist gut für die Täler oder gut für den Berg, aber da kennt er sich wahrscheinlich gar nicht aus. Kanaan, der Nachkomme Hams, hatte 11 Söhne. 11 ist die Zahl für Unordnung, für Chaos. 10 ist das Gesetz und so weiter, aber 11 ist die Zahl des Mangels. Und die Nachkommen Kanaans waren also hier diese Völker, diese Hethiter, Gergesiter und Amoriter und wie sie alle geheißen haben. Und sie haben das ganze Land, was Jakob versprochen wurde, beherrscht. Dieses Volk der Unordnung, des Chaos. Und Gott will, dass du ein Genie bist. Ein Genie beherrscht auch das Chaos. Halleluja. Fang an, dein Chaos zu beherrschen. Dein Durcheinander, deine Papiere, deine Rechnungen. Die meisten Leute haben nur Schulden deswegen, weil sie keinen Überblick mehr über ihre Finanzen haben. Unordnung auf dem Schreibtisch. Bring Ordnung auf deinen Schreibtisch. Und du wirst merken, plötzlich, da dann müsste das und das bezahlt werden. Und der Feind kann dich nicht korrigieren und kontrollieren und so weiter, wenn du Kontrolle hast. Wir sind zum Kontrollieren bestimmt. Gestern war ein Teil meiner Botschaft, Gott hat uns erwählt, nicht als Schwanz, sondern als Kopf. Du sollst vorgeben, wo es lang geht und nicht da irgendwie jemand hinter dir und weit und fernen liefen. Israel wurde beherrscht von unberechtigten Landbesitzern, denen stand es nicht zu, den Söhnen Hams, dass sie das Land beherrschen. Israel sollte herrschen, aber nein, die Jebusiter. Jerusalem wurde fest in der Jebusiter Hand von denen kontrolliert. Und also Gott will, dass du herrschst, dass du kontrollierst, dass du der Herr im Lande bist, der Herr zu Hause, der Herr in deiner Familie. Weißt du, du kannst nicht über andere Familien bestimmen. Hör doch auf, andere Familien zu manipulieren. Bestimme deine Familie, dein Haus. Wie sagt Josua einmal, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Meine Familie sind Christen geworden, also mein Vater und meine Geschwister sind gläubig, wir kamen in eine Gemeinde. Dann kommt der Vater nach Hause und sagt, ab heute wird bei uns am Tisch gebetet. Puh, das war Aufstand. Dann hat er gesagt, wir sind keine Schweine, wir werden Tischgebet sprechen. Ich sehe noch heute, wie einige meiner Geschwister gesagt, nein Papa, ich esse lieber gar nicht. Verstehst du? Die haben protestiert. Aber mein Vater hat das strikt durchgezogen, einfach hat für sich gebetet, dann guten Appetit. Und so hat er Tischgebet bei uns eingeführt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das weiß ich noch wie heute. Weißt du, wenn du nachgibst, und das ist genau das, was der Feind will, wenn du nur ein bisschen nachgibst, Kompromisse machst, die zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, ihr Lieben. Mein Vater, der hat ganz allein gebetet und dann hat er gesagt, gut, jetzt könnt ihr essen. Ich danke dem Herrn. Ich habe das Essen verdient. Ich habe das Essen bezahlt. Du musst sehen, was für Argumente wir am Tisch gehabt haben, wie da diskutiert worden ist. Aber wir müssen den Anfang irgendwo machen. Und wenn der Priester versagt, wenn der Mann versagt, versagt die Frau, versagen die Kinder. Und da muss man sich nicht wundern. Aber mein Vater hat sich durchgesetzt, auch meine Mutter, die wollte auch nicht beten. Verstehst du? Ja, ich habe es gekocht. Verstehst du, warum sollen wir dem lieben Gott danken? Überleg einmal, diese Argumente. Warum sollen wir, ich habe das alles zubereitet, nicht der liebe Gott. Der war nicht in der Küche. Ich habe putzen müssen. Ich habe arbeiten müssen. Aber mein Vater sagt, wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes. Wir sollen alle Zeit Dank sagen für alles. Wir nehmen alles aus der Hand Gottes. Wenn Gott uns nicht segnet, können wir auch nichts essen. Wir haben kein Einkommen, wir verdienen nichts. Aber Gott hat uns versorgt bis hierher und Gott wird uns weitertragen. Und so kam einer nach dem anderen. Ich sehe noch, wie heute kamen nacheinander. Und nachher hat meine Mutter mehr gebetet wie der Vater selber. Aber wir müssen den Anfang machen. Der Vorstand muss den Anfang machen. Der Chef des Hauses, wer das auch immer ist. So, Jebusiter. Die Stadt gehört dem Herrn. Dort soll der Tempel stehen. Aber nein, da steht der Zeus-Tempel auf dem Berg Zion. Die Hethiter triumphieren dort. Und was auch immer ist. Weißt du, Kompromisse zahlen sich nicht aus. Gott segnet keine Kompromisse. Viele Menschen versagen deswegen, weil sie Kompromisse machen. Der König Salomo, weißt du, Sohn von David, der war nicht so wie der David. Der war nicht so brennend für Gott. Mit der einen Hand baute er das Haus Gottes und mit der anderen Hand baute er da die Götzentempel auf der anderen Seite vom Berg. Und da heißt es, Salomo trieb mit den Hethitern sogar Handel und heiratete hethitische Frauen. 1. Könige 10, Vers 28. Weißt du, der hat mit der einen Hand das Haus Gottes gebaut und mit der anderen Hand den Götzentempel. Das zahlt sich nicht aus und das ist kein Wunder, dass Salomo das Königreich verloren hat und abgebaut hat und abgestiegen ist. Er war nicht entschieden genug. Entweder oder. So, darum versagen viele Menschen, weil sie auf menschliche Beziehungen setzen, er heiratete hethitische Frauen, eigentlich die das Land räumen sollten. Nein, die bringt er noch ins Land. Und sogar auf der anderen Seite vom Tempel Gottes. Weil so viele setzen dann auf die menschlichen, irdischen Netzwerke, Organisationen und was auch immer sein mag. Der Mensch will sich immer den Riesen, den Großen anschließen. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt, und gesegnet ist jeder, der sich auf den Herrn verlässt. Der Herr ist nicht so groß und gewaltig, dass du gleich siehst. Weißt du, den Herrn kannst du gar nicht so präsentieren und sagen, das ist Gott und das ist Gott. Nein, er ist ein verborgener Gott. Im Kleinen wirkt er. Aber der Mensch will was Großes. Globalisierung, Ökumene, so alles ganz groß. Weißt, wir schließen uns alles zusammen. Und je mehr wir uns zusammenschließen, umso mehr haben wir es. Vergiss es, umso weniger hast du es. Er trieb Handel mit den Hethitern. Weißt du, die sollten aus dem Land verschwinden, aber nein, er trieb Handel. Und so viele heidnische Völker, das sind dann nur Bilder und Symbole, die für uns heute sind, wenn wir das Alte Testament lesen, da waren diese Gergesiter. Interessant, was diese Namen alle bedeuten. Gergesiter, das ist die Kompromisse machen. Das war ein Volk, die haben Kompromisse gemacht, die haben sogar Israel reingelegt. Da kommen sie doch zum Josa, wir wollen einen Vertrag mit dir machen. Wir kommen von weit her, haben sie trockenes Brot genommen, durchgelaufene Schuhe und so weiter. Wir kommen von weit her. Wir wollen einen Vertrag mit euch machen. Weißt du, der Teufel spielt Religion, verstellt sich als Engel des Lichts. Wir kommen von so weit her. Dabei kamen sie um die Ecke nur und haben Israel reingelegt. Und Israel hat einen Vertrag gemacht. Ja, nachher waren sie nur noch Holzfäller. Gergesiter. Weißt du, die Feinde sind da. Die sind nur um die Ecke. Die wohnen gar nicht so weit weg. Die wohnen auf der anderen Straßenseite, wenn du genau nimmst. Die Amoriter. Das ist auch so ein Volk gewesen, was Israel Probleme bereitet hat. Und diese Amoriter, die sind auch bei uns noch alle da, die leben noch. Amoriter, das heißt die Stolzen, wie die Nase immer so hoch halten. Ja, die wohnen auf dem Gebirge, 4. Mose 13, Vers 29. Und bedeutet sich prahlen und stolz handeln. Und stolz ist etwas gegen Gott. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Petersburg, also Leningrad damals und heute St. Petersburg, da ist eine Hundeschau, also Hunde, so Olympiade, da kommen die ganzen Damen und Herren mit ihren Hunden, da sehe ich noch wie heute, da ist ein weißer, schöner Hund, was weiß ich, was für eine Rasse, mit einer Schleife oben und dergleichen. Und da kommt die Frau, eine Frau auch mit so einem weißen Hund und sieht, dass der eine Schleife hat und dann zieht sie den Hund und sagt, nein, da gehen wir nicht hin. Weil der andere schöner war wie die, mit der Schleife. Verstehst du? Und sie ist stolz und ist nicht zu der Olympiade gegangen. Ich habe beobachtet, als ich dort stand und zuguckte, die ist nicht, da gehen wir nicht hin. Stolz, weil jemand besser ist. Neidisch auf jemand anderen. Die Amoriter, Angeber. Und wir haben in der Bibel Angeber. Als der Ananias und Sapphira kommen, war auch so ein Amoriter. Weißt du, wir haben so teuer verkauft das Grundstück und wir bringen es jetzt dem Herrn. Verstehst du? Übertreibung. Übertreibung. Gott hasst Zahlen, Angeberei. Wie viele Leute wir sind und was wir alles schon erreicht haben und wie weit wir gekommen sind. So viele haben schon die Salbung verloren, indem sie nur nach Zahlen gegangen sind. David hat die Salbung verloren und einen Krieg gehabt, als er anfing, das Volk Gottes zu zählen, wie stark wir sind, wie viel Geld wir haben. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jerusalem, in einer messianischen Gemeinde. Der Pastor zeigt uns diese Räume seiner Gemeinde, was er dort alles hat. Und dann sehe ich, ja, schöner Saal, aber dann frage ich, wie viele Leute hast du? Dann sagt er, wir haben 240 Stühle. Ich denke, naja, gut. Wir versuchen, dann spazieren durch den Raum und gucken das Büro an und so weiter, kommen wieder in den Raum. Wie viele Leute kommen zu dir im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 240 Stühle, manchmal müssen wir noch 20, 30 Stühle dazustellen. So, ich stehe an der Tür, verabschiede, ich habe gesagt, Bruder, wie viele Leute habt ihr in der Gemeinde im Gottesdienst so am Sabbat? Ja, wir haben so und so viele Stühle und wir müssen auch manchmal vielleicht noch so und so viele Stühle dazustellen. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich will nicht wissen, wie viele Stühle du hast, sondern wie viele Leute kommen. Dann sagt er mir etwas und da habe ich etwas gemerkt, da habe ich etwas gelernt. Dann sagt er, wir Juden, uns ist verboten, Menschen zu zählen. Wir dürfen Ochsen zählen, wir dürfen Stühle zählen, aber wir dürfen nicht Menschen zählen. Das ist verboten für uns Juden. Wir zählen keine Menschen und ich zähle auch nicht, wie viele Leute in der Gemeinde sind. Ich freue mich, wenn der Saal voll ist, aber wir dürfen nicht zählen. Ich zähle die Stühle, aber nicht die Menschen.
Und wir sollen aufhören, die Menschen zu zählen. Denn bei Gott ist manchmal eine Seele mehr wert wie die ganze Welt. Eine Seele. Und bei Gott ist manchmal die ganze Masse nothing. Deshalb, es geht nicht um die Menschen, wie viele Menschen kommen. Als wir hier nach Berlin gezogen sind, eine Pastorenfrau in einer charismatischen Gemeinde rief bei meiner Frau immer wieder an und sagte, bei uns haben sich am Sonntag so und so viele Leute bekehrt, wie viele Leute haben sich bei euch bekehrt. Und dann ruft sie nächstes Mal an, bei uns haben so und so viele Leute Geistestaufe bekommen, wie viele haben sie bei euch Geistestaufe bekommen. Weißt du, bis wir diese Geschichte erzählt haben, was in Israel passiert ist, wir zählen nicht die Leute, wie viel Geistestaufe bekommen haben, wie viel sich bekehrt haben, wie viel wir getauft haben, wie viel wir getraut haben, wie viel wir gesegnet haben. Nein, das ist Gottes Sache. Was nützt es, wenn wir 1000 Leute haben und die sind gar nicht echt? Alles nur Mitläufer. Angeberei, Amoriter, die ganzen Kanaaniter. Kanaaniter waren Materialisten oder ja, typisch Materialisten. Die Kanaaniter waren zur Zeit Moses, ein Händlervolk, lebten in der Ebene, machten Geschäfte, kassierten die Zölle und Steuern und so weiter vom Land, wo alle die durchgezogen sind. Ganz besonders Geld war ihr Geschäft. Die Kanaaniter, der Geist des Geldes ist was ganz Schlimmes. Das darf uns nicht beherrschen. Wir dürfen Geld haben. Und Gott hat uns nicht verboten, Geld zu haben. Christen sollten Geld haben, aber Geld darf uns nicht beherrschen. Wir dürfen alles haben, aber nichts und gar nichts darf uns beherrschen. Da gab es die Pharisäer. Also diese Leute leben weiter. Die sind nicht ausgestorben. Auch unter dem Volk Gottes. Unter Charismatik und Pfingstler. Die Pharisäer, das waren die Leute ohne, die lebten in den Häusern nur mit Dach, aber ohne Wände. Das war so typisch für die Pharisäer. Offene Häuser. Da jeder konnte sehen, wie sie da rumlaufen, unbekleidet, rumspringen. Das war typisch für sie. Für sie war, und das ist das Volk auch, der Pharisäer. Moral und Ethik spielen ihnen keine Rolle. Wir sollen anständig angezogen sein. Das will Gott. Und Gott hasst Unreinheit, welcher Form auch immer. Da gab es die Heviter noch dort, Egoisten. Das heißt, die wohnten, das waren die Bewohner des Landes in der Mitte. Die dachten, wir sind der Nabel der Welt. Weißt, da gibt es so viele Leute, auch bei Christen, die glauben, ohne uns geht die Welt unter. Ohne uns läuft nichts. Ich werde nie vergessen, vor etwa 15 Jahren oder fast 20 Jahre her, ist jemand gekommen, er sagt, und ab sofort zahle ich keinen Zehnten, ist aus der Gemeinde auch ausgetreten, zahle ich keinen Zehnten. Wir wollen sehen, wie lange der Herr Matudis weitermacht. Es sind schon über 20 Jahre, mache immer noch weiter und freue mich besser Gesundheit. Verstehst du? Aber da gibt es Leute, die denken, ohne sie geht die Welt unter. Nee, so ist es nicht. Wer sich immer so wichtig nimmt, das waren die Heviter, verstehst du, die haben sich immer so wichtig genommen. Und dann jetzt diese Jebusiter, zu denen möchte ich wieder noch ganz schnell zurückkommen. Die haben die Kinder Israels ganz besonders den kleinen David entmutigt. Guck mal, die da oben und wir da unten. Die da oben, die Großen, die Starken und so weiter. Die haben Erfolg. Und wir, was haben wir? Gar nichts. Die versuchen, die Leute niederzudrücken. Meine Botschaft ist in den letzten Tagen gewesen, genieße dein Glück hier auf Erden. Im Himmel wirst du vieles nicht mehr brauchen. Also das, was du hier auf Erden hast, das wirst du im Himmel vermissen. Krankheit. Im Himmel wird es keine Krankheit geben. Deshalb genieße deine Krankheit. Tob so richtig aus und sag, oh. Ja. Genieße die Schwierigkeiten, die Katastrophen. Im Himmel wird es keine Katastrophen geben. Keine Krisen geben. Deshalb durchlebe sie alles. Denn wenn du im Himmel einmal ankommst, dann wirst du erinnert, Mensch, damals, das war, als wir den Sturm dort hatten, als das Dach abgedeckt wurde, als das Haus abbrannte, als ich im Krankenhaus lag, als ich nicht mehr weiter wusste. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du hier nichts durchlebt hast, was willst du im Himmel dort machen? Kannst du Däumchen drehen. Weißt, wir müssen die Güte des Herrn hier unten erleben, wie Gott uns durchträgt, wie Gott uns versorgt. Im Himmel wirst du nicht mehr wissen, wie du belogen worden bist. Verstehst du? Sowas wird es gar nicht geben. Lügner, Diebe und Räuber. Im Himmel wirst du nicht mehr wissen, was es bedeutet, abgelehnt zu sein, zu werden. Mich mag niemand, verleumdet zu werden, ausgenutzt zu werden, in die Irre zu gehen, untergegangen. Ein Fisch hat mich verschluckt. Verstehst du? Das alles wirst du gar nicht mehr haben. Aber hier, 2. Mose Kapitel 5, da ist eine interessante Geschichte. Der Ischboschet, das war ein Nachkomme von König Saul, der letzte Mann, der dann auf dem Thron regiert, der ist so einer gewesen, der einfach beherrscht hat Israel, noch der letzte Mann. Ischboschet, ein Mann der Schande, der war behindert sogar, aber nichts dagegen, wenn jemand behindert ist. Er war auf dem Thron, regierte sogar 2 Jahre über das Nordreich, bis David oder Davids Leute ihn erschlagen haben, 2. Samuel Kapitel 2, Vers 8. Eine Geschichte für sich selbst, ich will nur zeigen, du hast erst Sieg, wenn der letzte Nachkomme Sauls besiegt ist, dieser Mann der Schande, dieser Ischboschet. 2. Samuel Kapitel 2, Vers 8 bis 32, ich kann es nachlesen, diese Geschichte. Als er tot war, dann war der Weg für David frei, jetzt nach vorne. Der Mann der Schande. Und bei dir muss auch der Mann und die Frau der Schande besiegt werden, erschlagen werden, was das auch immer ist. Dann kannst du über dein Leben herrschen. Bevor David die Jebusiter-Festung eingenommen hat, musste zuerst mal dieser Ischboschet erschlagen werden. Der Mann der Schande. Und dann hat Gott gesegnet. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich König in Israel werde. Wir können die Welt nicht verändern, solange wir nicht unsere Probleme gelöst haben. Dieser Ischboschet und der Nachkomme Sauls, der hat ihn sogar mit Dreck beworfen. Der Mann der Schande. Lies diese Geschichte. Und solange der nicht entfernt ist, solange haben wir keinen Frieden. Die Schwaben haben etwas Gutes, was hier die Berliner nicht haben. Gott segne die Schwaben. Die haben die Kehrwoche. Die Kehrwoche, da kehrt jeder vor seiner eigenen Tür. Und da wird rübergegeben, das Schild, dann kehrt der wieder vor seiner Tür. Und so ist die Stadt am schnellsten sauber, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehrt. Und unser Leben wird am schnellsten geheiligt, gereinigt, gesegnet, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehrt. Ischboschet. Ischboschet. Wenn da der Mann der Schande gelöst ist, dann haben wir wieder Sieg. Wenn da dieser ganze Dreck weg ist, der ganze Abschaum. Solange der Mann der Schande noch nicht erschlagen ist, es ist brutal, was ich sage, aber das muss so sein. Das lehrt uns die Bibel, und zwar geistlich ausgelegt und geistlich verstanden, der muss aus dem Weg geräumt werden. Dann haben wir wieder Fortschritte in unserem geistlichen Leben. Und Jesus kam erst nach Israel zurück, als Herodes tot war. Und solange der Herodes lebte, war Jesus in Ägypten mit seinem Vater und Maria. Und erst als Herodes tot war, kam er nach Jerusalem, kam er nach Nazareth, kam wieder zurück und begann das Reich Gottes aufzubauen. Die Bibel sagt uns immer wieder, der Herr kommt und der Herr wird eingreifen und der Herr wird handeln, wenn das hinweggetan wurde, was ihn aufhält. Das ist der Antichrist zuerst einmal. Dieser falsche Prophet, dieser Abfall, der Unglaube muss hinweggetan werden und dann kann der Herr wirken. Dieser Herodes, dieser Edomiter gehörte nicht auf den Thron Israels, gehörte nicht über Jerusalem, als der Herr über Jerusalem war. Er war ein Nachkomme Esaus, ein Feind des Volkes Gottes. Und ich sag dir, Gott muss zuerst mal Befreiung schenken von dem Herodes, von dem Ischboschet oder wie er auch immer sein mag, Jebusiter. Und erst dann, wenn das erledigt ist, abgehakt ist, zu den Akten gelegt worden ist, dann haben wir wieder Sieg. David hat die Stadt erobert, natürlich er nicht, sondern sein Verwandter, der Joab. Dieser 24 Meter Schacht ist jemand hochgestiegen, diese Sihonquelle hoch und so weiter, und hat dann die Stadt erobert. Gott steht den Helden bei, die mutig sagen, wir werden das schaffen mit Gottes Hilfe. Nicht so wie unsere Frau Merkel. Ja, wir schaffen das und so weiter. Oder wie Obama, yes, we can. Versteht? Am Schluss, was bleibt unterm Strich übrig? Aber David hat es bewiesen. Ja, wir können. Gott steht Menschen bei, die sich nichts gefallen lassen, die vorwärts gehen, die kämpfen, die ihre Würde behalten, die nicht aufgeben und sagen, wir machen weiter mit Gottes Hilfe, die ihren Glauben nicht aufgeben. Zuerst muss das hinweggetan werden, was aufhält. Und was ist in unserem Leben, was noch aufhält? Ist es vielleicht Unversöhnlichkeit, vielleicht Dinge, die wir bereinigen sollten, Sachen, die wir vielleicht aus unserer Wohnung rausschmeißen müssten, gibt es. Es gibt nicht. Das, was aufhält, was hält den Segen Gottes, die Gnade Gottes in unserem Leben auf? Denk drüber nach. Erst wenn das weggetan ist, dann beginnt der Fluss des Heiligen Geistes. Da gibt es so viele Blockaden, die diesen Fluss aufhalten, den Segen Gottes aufhalten. Durch David sorgt Gott, dass das Land wieder in göttliche Ordnung kommt. Er erobert Jerusalem. Er bringt sogar die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Und auf dem Platz von Obed-Edom, einem Edomiter, einem früheren Jebusiter Nachkommen, er bringt, 2. Samuel Kapitel 6, bringt die Bundeslade zurück. Er will wieder die Herrlichkeit Gottes in Jerusalem haben, in dieser Jebusstadt. Denn die Stadt war mal eine heilige Stadt. Da war der Melchisedek, der Priester, ohne Vater, ohne Mutter, wo Abraham Opfer bringt, wo der Berg Moria war. All das gehört zu diesem Bereich. Und dann haben sich diese Jebusiter eingenistet. Es ist so wichtig, dass wir das wegschaffen oder das aufräumen, was den Segen Gottes aufhält, im Namen Gottes. Und dann wurde aus diesem Zeus-Tempel Gottestempel. Sion, Berg Sion. Dein Leben ist immer das, was du daraus machst. Ein Segen oder eine Katastrophe. Und David hat aus seinem Leben, aus seinem Dasein einen Segen gemacht. Und David nahm die Festung ein, 2. Samuel 5, Vers 6. Und die Burg Sion hat er eingenommen und hat zu seiner Hauptstadt sogar gemacht. Jerusalem zu seiner Hauptstadt. Obwohl es eigentlich hätte Bethlehem seine Hauptstadt sein sollen. Aber nein, Jerusalem kommt, wird die Hauptstadt Gottes. Jebusiter, diese Niedertreter, diese, wo die Menschen immer demütigen und klein machen, die unterdrücken und ausnützen und so weiter, die haben nichts mehr zu sagen. In Josua Kapitel 15, Vers 63, die Judäer konnten jedoch die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Ihre Nachkommen wohnen noch bis heute dort, mitten im Stamm Juda. Sie konnten nicht vertreiben. Kannst du die Jebusiter in deinem Leben vertreiben? Oder geht es dir so wie diesem Volk damals? Auch die Benjamiter konnten die Jebusiter nicht vertreiben. Richter Kapitel 1, Vers 21. Die wohnen bis zum heutigen Tag. Weißt du, die halten sich so hartnäckig. Der Teufel hält sich so hartnäckig in unserem Leben manchmal, dass wir sie nicht vertreiben. Aber erst wenn das Böse abgeschafft und durchbrochen ist, fließt der Segen Gottes. Weißt du, der Teufel möchte, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Dass du auf ihn hörst. Ja, das ist wirklich schon schlimm. Und das ist wirklich schon weit gekommen. Und. Erkenne, Gott ist auf deiner Seite. Gott hat dir das Land gegeben, die Stadt gegeben, die Menschen gegeben, deine Familie gegeben. Und diene dem Herrn und lebe für den Herrn. Und du wirst Erfolg haben. Tu das hinweg, das, was den Segen Gottes aufhält. Und frag dich, was ist, was den Segen Gottes in meinem Leben aufhält. Gott hat dir die Kraft gegeben, gegen den Sturm zu schwimmen. Gott hat seinen Geist dir gegeben, Wunder zu tun. Und die Wunder sind nicht, dass du Berge versetzt, sondern, Entschuldigung, den inneren Schweinehund beherrscht. Dein Ego, dein Stolz, diese ganzen Kananiter, die in dir noch drin wohnen, die sich noch irgendwie festgefressen haben, steig hinauf, so wie dieser Joab. Er stieg hinauf, 2. Samuel Kapitel 2, Vers 8, und hat als tapferer Mann die Stadt eingenommen, hat sich nicht bieten lassen. David sagt, die Stadt muss eingenommen werden. Und der Joab, eine Predigt für sich selbst, für den Heiligen Geist. Joab ist so ein Typ, der das macht, was David sich wünscht. Ist immer so, der Sohn seiner Halbschwester, und er macht immer das, was der David sich wünscht. Der Joab, diesmal dieser ganzen Geschichte, er erledigt die Sachen. Und der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die für dich das erledigt, was du nicht schaffst. Er steigt den Schacht hinauf. Und er nimmt die Stadt ein, im Namen Gottes. Weißt du, lass dir vom Teufel nicht so viel bieten. Nimm du die Stadt ein, den Ort der Anbetung. Weißt du, lass dich nicht minderwertig betrachten und angucken und so weiter. Ja, was sind wir? Wir sind so kleiner Haufe. Nein, Gott will dich gebrauchen. Den Einzelnen. Gott zählt nicht die Masse. David kommt und nimmt diese Jebusiterstadt ein. Weißt du, er ist der Wag, der hinaufsteigt. Natürlich, er ist nicht der Joab, der Heilige Geist. Aber er wünscht es. Und weißt du, und der Joab erfüllt seine Wünsche. Da ist doch, und da bin ich gleich am Schluss. zum Schluss gekommen. Der Joab wünscht sich, nein, der David wünscht sich, wenn ich nur könnte ein Glas Wasser aus Bethlehem trinken. Und was macht? Und in Bethlehem kommt der David gar nicht rein. Es ist ja gefährlich. Aber der Joab schleicht sich in die Stadt. Bethlehem schöpft Wasser aus dem Brunnen in Bethlehem und bringt zum David. Und David sagt, du, ich bin gar nicht wert, und schüttet es aus, trinkt nicht. Sagt er, ist ja dein Leben hängt da dran. Du hast unter extremen Bedingungen mir Wasser gebracht, nur meinen Wunsch zu erfüllen. Nein, ich nehme das nicht an. Du siehst also, das ist der David. Aber der Joab ist ein Typus für den Heiligen Geist, der für dich deine Wünsche erfüllt und sogar Wasser, was weiß ich, wo du herkommst, bringt und sagt, das ist es. Und du sagst, nein, ich möchte von dieser Welt nichts haben. Du hast unter Lebensbedingungen des Besorgten geschaffen. Jerusalem einnehmen, Jebusiterstadt einnehmen und zum Tempel Gottes die Städte machen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns segnest, dass du uns Gnade schenkst, dass du unsere Berufung festmachst. Vater, ich danke dir, dass wir nicht auf dem Äußeren gehen dürfen, ob wir geliebt sind oder nicht geliebt werden, verstanden oder nicht verstanden werden. Es spielt keine Rolle. David war einer, der Letzten und der Fernen liefen. Keiner wollte ihn haben, aber du hast ihn haben wollen. Und er hat die Stadt der Jebusiter eingenommen. Und sein Halbverwandter, der hat es getan. Der Heilige Geist schafft es, das, was wir nicht schaffen. Wenn der Geist Gottes auf uns kommt, dann tanzen wir wie David, dann singen wir wie David, dann predigen wir wie David, dann beten wir wie David, dann kämpfen wir wie David. Da halten wir uns nicht von diesen Riesen mehr auf. Nein, wenn der Geist Gottes über unser Leben kommt, dann ist alles möglich. Vater, ich danke dir, dass du uns den Geist Davids wieder ganz neu erwächst in unserer Mitte. Vater, Lob und Dank sei dir in Jesu Namen. Amen.